Wir fangen mit einem Zitat an. Der Tod ist ein absoluter Skandal. Es gibt nur das Leben. Der das gesagt hat, das ist der Claude Lanzmann. Der Claude Lanzmann war ein Jude, wo der Juli 93-jährig gestorben ist. Und er ist bekannt worden durch seinen 9-stündigen Film, wo er über den Holocaust getrüllt hat. Da wird also etwa 9 Stunden lang über den Tod geredet, mehr oder weniger. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich stelle mir das so vor. Der Claude Lanzmann war ein Mann, der sich mit dem Tod befasst hat und mit dem Leben. Und von ihm stammt das Zitat: Der Tod ist ein absoluter Skandal, es gibt nur das Leben. Ich bin nicht sicher, was er ganz genau hat wollen sagen mit dem Zitat. Und fragen können wir ihn leider nicht mehr. Aber ich meine, er hat wollen sagen, dass es den Tod eigentlich gar nicht dürfte geben. Dass der Tod nicht eine Alternative ist zum Leben. Dass man sich mit dem Tod nicht abfinden soll. Dass es eigentlich nur das Leben gibt. Dass nur das Leben zählt. Wir schauen jetzt heute auf das Leben vom König Josia. Der Josia hat ein relativ kurzes, aber intensives und interessantes Leben geführt. Sein Urgroßvater war der König Hiskia. Über ihn haben wir eben vor 14 Tagen geredet. Und er war ein sehr vorbildlicher König, der so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Nach dem Hiskia ist der Großvater vom Josia König geworden, der Manasse. Und nachher ist der Vater vom Josia König geworden, der König Amon. Und die beiden, der König Manasse und der König Amon, haben zu den schlimmsten Königen gehört, die es je im Land Juda gegeben hat. Sie haben nicht nach Gott gefragt. Sie haben alle möglichen heidnischen Götter verehrt und angebetet. Und sie haben das Volk Juda so regelrecht zum Götzendienst verführt. Beide waren richtige Gewaltherrscher, die unzählige Menschenleben auf dem Gewissen hatten. Der Manasse, der Grossvater von Josia, der hat sich im fortgeschrittenen Alter dann allerdings noch zu Gott bekehrt. Aber der Schaden, den er während seiner 55-jährigen Herrschaft angerichtet hat im Land Juda, der Schaden hat er nicht mehr gut machen. Sein Nachfolger, der König Amon, der ist nur gerade 2 Jahre lang König gewesen. Und er hat in diesen 2 Jahren so willkürlich und katastrophal regiert, dass es einen Aufstand gegeben hat gegen ihn und er ermordet worden ist. Wo sein Vater ermordet worden ist, war der Josia gerade mal 8-jährig gewesen. Von all dem, was sein Vater und sein Grossvater im Land Juda angerichtet haben, war er natürlich geprägt gewesen. Und in dem Alter als 8-Jähriger hat man ihn als König eingesetzt. Ich muss das mal vorstellen. Und jetzt will man doch eigentlich denken, dass er im gleichen Stil einfach weitergemacht hat wie seine Vorfahren. Das wäre das Normale gewesen. Er hat ja gar nichts anderes gekannt. Aber hören wir doch mal, was in der Bibel steht über die Regierungszeit vom Josia. 2. König 22, Vers 2 steht: Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Er hat also sich sehr vorbildlich verhalten, ganz wie sein Vorahne, der König David, der ein Vorbild war für alle Könige von Juda. Dann ein bisschen weiter hinten, im Kapitel 23, Vers 25, steht etwas ganz Einzigartiges über den Josia. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Da steht also, dass es vor und nach dem König Josia kein König gegeben hätte, der so demütig und eindeutig und klar sich zu Gott bekennt hat, oder bekehrt hat, zugewendet hat. Keiner, der sich in seinem ganzen Leben so entschlossen für Gott eingesetzt hat wie er. Das ist ein einzigartiges Kompliment. Und man kann sich fragen, wie das möglich war. Ich bin zwar selber kein König, aber wenn Gott einmal so eine Bilanz über mein Leben ziehen würde, dann wäre ich überglücklich. Da wäre ich zufrieden. Was hat jetzt der Josia, der ja in einem gottlosen und heidnischen Elternhaus aufgewachsen ist, dazu bewogen, sich auf die Suche nach einem lebendigen Gott zu machen? Was ist im Leben vom Josia passiert, dass er so radikal umgekehrt ist? Es steht nichts darüber in der Bibel. Ich kann es nur so erklären, dass Gott den Josia einfach persönlich und selber berührt hat und dass sich der Josia so berühren lassen hat, dass er sich tatsächlich auf die Suche nach dem Gott gemacht hat. In der 2. Chronik, Kapitel 34, in den Vers 3 bis 6 steht, was weiter mit dem Josia passiert ist. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, also da, wo er 16 war, im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale. Und die Rauchopfersäulen obendrauf hieb er ab und die Bilder der Aschera und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten, und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. So tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Wo der Josi also 16 war, hat er angefangen, nach Gott zu fragen. Und offensichtlich hat er Gott bei dieser Gelegenheit auch kennengelernt. Als er 20 war, hat er nämlich angefangen, das ganze Land Juda und später auch das Nordreich Israel vom ganzen Götzendienst, von allen Götzenaltären zu säubern. Er hat radikal aufgeräumt im Land. Er hat die heidnischen Altäre entweiht, indem er Knochen von den verstorbenen Priester ausgraben lassen hat und die dann auf den Altär verbrennt hat und so die Altäre entweiht hat. Und das radikale Umkehren und Aufräumen zeigt, wie entschlossen der Josia sich Gott zugewendet hat. 18 Jahre nach seiner Thronbesteigung, wo er 26 war, hat er dann angefangen, den Tempel von Jerusalem wiederherzustellen. Und es ist sicher ein paar Jahre lang renoviert worden, bis dann im Tempel Jerusalem wieder geopfert werden konnte. Und während dieser Bauzeit ist das Buch mit dem Gesetz wieder vorgekommen, wo Gott schon durch den Mose aufschreiben lassen hat. Ob das alle 5 Bücher Mose waren oder nur das 5. Buch Mose, das weiß man nicht. Aber das Buch mit dem Gesetz von Gott, das ist vor langer Zeit gar nicht mehr beachtet worden im Volk Juda. Es ist in Vergessenheit geraten und schlussendlich ist es verloren gegangen. Und jetzt, wo der Tempel wiederhergestellt worden ist, ist plötzlich das Buch wieder vorgekommen. Man hat es ganz frisch entdeckt. Wo der Josia erfahren hat, was in dem Gesetzbuch steht, wo er gehört hat, was Gott dem Volk Juda für Gesetz und Gebot gegeben hat, wo er realisiert hat, dass sich sein Volk seit Jahrhunderten gar nicht mehr um das Gesetz gekümmert hat, hat ihn das total schockiert. Der Josia hat realisiert, dass er und sein Volk schuldig geworden sind vor Gott. Und das hat Josia so erschüttert, dass er seine Kleider verrissen hat. Das war ein Akt von der Trauer oder eben von der Bestürzung. Wenn jemand total betrübt war, dann hat er nicht etwa seine Kleider verrissen, bis er Blut angestanden ist, sondern er hat sein Oberkleid am Kragen gehebt und hat es eingerissen bis zum Bauchnabel. Das ist ein Akt zum zeigen, wie bestürzt das Josia war. Er hat seine Schuld vor Gott bekannt und hat das zutiefst bereut. Er hat sogar gebrüllt. Und gleichzeitig hat er auch Angst gehabt, dass Gott sein Volk könnte bestrafen, nämlich genau so, wie das auch im Gesetzbuch angedroht worden ist. Der Josia hat darum eine Delegation zu der Prophetin Hulda geschickt, um sie fragen zu lassen, was er Gott mit seinem Volk vorhege. Und dazu steht in der 2. Chronik 34, Vers 21, er hat das zu der Delegation gesagt, die er geschickt hat. Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Und die Prophetin Hulda hat im Namen von Gott dann geantwortet und gesagt in den nächsten Vers: So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner. Alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast. Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Wie hat jetzt der Josia auf das reagiert, wo die Prophetin Hulda da angesagt hat? Es steht, er hat das ganze Volk Juda versammelt vor dem Tempel in Jerusalem und habe allen zusammen das ganze Gesetzbuch vorlesen lassen. Und dann hat der Josia mit Gott einen Bund geschlossen und hat versprochen, dass er und sein Volk genau so leben will, wie es in dem Buch verlangt werde. Und er hat befohlen, dass alle Gesetze, Gebote und Anliegen, die in dem Buch stehen, von allen zusammen sollen befolgt werden. Ob sich wirklich das ganze Volk daran gehalten hat oder ob im Geheimen viele weiterhin andere Götter verehrt haben, das weiß ich nicht. Aber immerhin steht am Schluss von dem Kapitel 34 im letzten Vers: Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn und dem Gott ihrer Väter. Während der restlichen Regierungszeit von König Josia ist im Tempel Jerusalem dann wieder geopfert worden, wie das Gott schon am Mose tausend Jahre vorher befohlen hat. Der Josia hat auch das Passafest wieder eingeführt, das wichtigste Fest für die Juden auch aus der Sicht von Gott, wo seit über 400 Jahren, seit dem König David, praktisch nie mehr gefeiert worden ist. Nur gerade unter dem Urgroßvater vom König Josia, unter dem Hiskia, ist das Passafest für eine kurze Zeit wieder eingeführt worden. Am König Josia ist es doch tatsächlich gelungen, dass im Land Juda wieder ganz offiziell der lebendige Gott verehrt und angebetet worden ist. Und das, was in dieser Regierungszeit von Josia passiert ist, ist darum ganz einzigartig. Wenn die Geschichte von Josia und dem Volk Juda heute verfilmt würde, dann müsste der Film da fertig sein. Weil dann ginge der Film nämlich mit dem Happy End zu Ende. Aber die Geschichte vom Volk Juda geht weiter und sie hört leider nicht positiv auf. Trotz der radikalen Umkehr vom Volk Juda und dem König Josia hat Gott jetzt das ausgeführt, was er durch Propheten schon lange angekündigt hat. Immer wieder hat Gott gewarnt, dass er das Volk bestraft, wenn es nicht umkehrt, wenn es weiterhin ihm, am lebendigen Gott, den Rücken zukehrt. Und im Verlauf der Jahrhunderte hat sich im Volk Juda so viel Schuld angehäuft, dass das Mass jetzt ganz einfach voll war. Der Zeitpunkt war da, wo Gott keine Geduld mehr hatte, trotz dieser positiven Entwicklung unter dem König Josia. Gott hat jetzt das in Tat umgesetzt, was er dem Volk immer wieder angedroht hat, über Jahrhunderte. Kaum ist nämlich der König Josia gestorben und sein Sohn, der Joahas, auf dem Thron gesessen, ist das Volk wieder ins alte Fahrwasser geraten. Es ist wieder von Gott abgefallen. Und jetzt hat Gott gehandelt und das in Tat umgesetzt, wo die Propheten am Volk Juda immer wieder angedroht haben. Zuerst ist der Pharao von Ägypten ins Land gekommen, hat das Land besetzt und hat den König Joahas abgesetzt. Ein paar Jahre später ist der babylonische Herrscher Nebukadnezar gekommen und hat das Land erobert. Und er hat das ganze Volk Juda auf Babylonien in Verbannung geführt. Das war eine riesige Tragödie. Jetzt, was fangen wir mit dieser Geschichte an, über den König Josia? Man kann das, was der Josia da erlebt hat und vollbracht hat, einfach als eine interessante Geschichte anschauen. Aber hinter dem, was da über den Josia in der Bibel steht, steckt viel mehr. Aus dem, was er erlebt hat und gemacht hat, können wir unsere Lehre ziehen. Die ganze Situation vom Volk Juda zur Zeit von Josia ist nämlich direkt vergleichbar mit unserer Situation im 21. Jahrhundert. Gott hat am Volk Israel im Buch über das Gesetz klare Vorgaben gegeben, wie sie ihr Leben sollen gestalten. Er hat mit ihnen einen Bund geschlossen, hat Bedingungen und auch einen ganzen Gesetzeskatalog aufgestellt. Er hat ihnen klare Anweisungen gegeben, wie sie ihm dienen können und wenn er angebetet werden möchte. Und gleichzeitig hat Gott klare Konsequenzen aufgezeigt, was passiert, wenn sie ihren Teil vom Bund nicht einhalten sollten. In der Zwischenzeit, für uns im 21. Jahrhundert, ist das Buch, wo Gott sich uns mitteilt, noch ein bisschen dicker geworden. Neben dem Alten Testament haben wir heute jetzt auch das Neue Testament. Und darin können wir nachlesen, in was für einer Situation dass wir heute leben und was Gott von uns erwartet. Und da steht jetzt ausdrücklich, dass der Gute, dass der Reine, dass der heilige Gott nur Menschen akzeptiert, die genauso gut, rein und heilig sind, wie er selber. Und dazu sind wir Menschen ganz einfach nicht fähig. Und darum passen wir so, wie wir Menschen heute sind, gar nicht in den Himmel. Kein Mensch kann von Gott bestehen. Wir alle zusammen bleiben von Gott etwas schuldig. Und die Konsequenz aus dem schuldigen Zustand ist, dass nach dem Leben auf dieser Welt der ewige Tod auf uns wartet. Die Bibel sagt das, sagt dem die Hölle. Aber Gott will ja gar nicht, dass alle Menschen einfach verloren gehen. Und in dem Buch, wo Gott sich uns mitteilt, in der Bibel, da drin steckt ein Rettungsplan. Schon zur Zeit von Josia haben die Menschen können gerettet werden, wenn sie Gebot und die Opfergesetze eingehalten haben. Wir leben heute ja sozusagen unter dem Neuen Testament. Und weil es schon im Alten Testament kein Mensch gelungen ist, alle Gebote und Gesetze von Gott einzuhalten, hat Gott Jesus Christus als Menschensohn zu uns auf die Erde geschickt. Und Jesus hat für uns das Gesetz erfüllt, weil wir es nicht können. Er ist für unsere Unfähigkeit, schuldlos, sündlos zu leben, am Kreuz gestorben. Und jeder Mensch, der daran glaubt, dass Jesus auch für ihn gestorben ist, vergibt Gott alle Schuld und schenkt ihm das ewige Leben. Jetzt schauen wir doch nochmal auf das Zitat von Claude Lanzmann, wo da heißt: Der Tod ist ein absoluter Skandal. Es gibt nur das Leben. Jeder Mensch, der ohne Glauben an Jesus Christus stirbt, der geht dem ewigen Tod entgegen. Das ist für einen normalen Mensch keine Option. Wir alle zusammen streben doch förmlich nach dem Leben. Und das ewige Leben, das haben wir in Jesus Christus. Und so steht das genau so. Steht das im Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt über ihm. Der König Josia hat voll realisiert, was mit ihm und seinem Volk passiert, wenn sie nicht radikal umkehren. Und darum hat er also radikal aufgeräumt in seinem Land. Und hat Götzendienst auf die Seite geräumt. Er hat die Schuld von seinem Volk eingesehen, hat Buße getan und hat sich mit aller Kraft Gott zugewendet. Die Umkehr zu Jesus ist auch heute von jedem Menschen gefragt, wo einmal das ewige Leben bei Gott im Himmel verbringen will. Gott ist ein souveräner Herrscher, der ausführt, was er angedroht hat, wie zur Zeit vom König Josia. Und er hat die Macht, alles das durchzuführen, wo er den Menschen androht, die nichts von ihm wissen wollen. Kein Mensch weiß, wie lange das Leben hat. Wie lange das noch Zeit hat, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Irgendwann ist es entspannt. Und darum sollten die Menschen handeln, wo Jesus noch nicht ins Leben aufgenommen haben. Jetzt rühren wir doch noch einen Blick auf den Glauben von Josia. Das lohnt sich, und zwar darum, weil ja eben Gott selber so eine positive Bilanz über sein Leben gezogen hat. Offenbar ist der Glaube von Josia für uns ein Vorbild. Im Bibeltext steht, dass es vor und nach ihm kein König gegeben hätte, der sich so radikal zu Gott bekehrt hätte. Jetzt, wir müssen ja fragen, was ist denn das Besondere am Glauben von Josia gewesen? Was hat der Glauben ausgemacht? Der Josia hat Gott als allerhöchste Autorität anerkannt. Er hat, obwohl er selber König war, hat er Gott gefolgt. Er hat das Regierungsprogramm und allen Anordnungen und Geboten von Gott untergeordnet. Der Josia hat Ehrfurcht gehabt vor Gott. Er hat sich demütiger vor Gott. Das heisst, dass er seine Schuld und die Schuld vom Volk eingesehen hat und zutiefst bereut hat. Und anschliessend hat er alle Anweisungen in Datum gesetzt, wo Gott schon an Mose gegeben hat. Was heisst jetzt das für uns Christen im 21. Jahrhundert? Wenn wir jetzt am Josia nacheifern wollen, wird jetzt für uns verlangt, dass auch wir mit aller Kraft und mit voller Energie sollen versuchen, Gesetz und Gebot, wo Gott gegeben hat, sollen in Tat umsetzen. Wird jetzt für uns verlangt, dass wir wieder anfangen zu opfern, wie das die alten Israeliten gemacht haben? Sicher nicht. Um das geht es nicht. Was im Glaubensleben von Josia so vorbildlich war, ist, das ist seine hundertprozentige Hingabe an Gott. Und auch der kompromisslose Einsatz für Gott. Das ist das, was er unser Vorbild war. Wir leben heute nicht mehr in der Zeit des Alten Testaments. Und im Übergang vom Alten ins Neue Testament sind nämlich vor allem zwei ganz wesentliche Sachen passiert. Gott hat in der Zwischenzeit Jesus Christus als Messias auf die Erde geschickt. Und er hat eine Tür aufgetan im Himmel. Er hat eine Möglichkeit geschaffen, dass das Verhältnis von uns Menschen zu Gott wieder in die Ordnung kommt. Er hat das geschafft. Und das Zweite ist, der Heilige Geist ist auf all die ausgossen worden, die daran glauben, dass der Messias auch für ihre Schuld gestorben ist. Und darum unterscheidet sich unser Glaube von dem, wie der Josia geglaubt hat. Weil kein Mensch aus eigener Kraft so kann leben, dass Gott ihn könnte in den Himmel nehmen, gingen wir, wie wir schon festgestellt haben, ewig verloren. Jesus ist gekommen und hat für uns Gesetz erfüllt. Als Unschuldiger hat er für unsere Strafe gezahlt. Und darum muss kein Mensch auch noch bestraft werden, wenn er daran glaubt, dass die Sündenvergebung durch Jesus auch ihm gilt. Und niemand muss alle Gesetze und Gebote können einhalten, dass er in den Himmel kommt. Jesus hat das alles für uns erreicht und erledigt. Der Glaube an Jesus als unseren Erlöser. Das reicht. Wenn wir Jesus glauben, dann wählen wir das Leben. Und dann hat der ewige Tod keine Bedeutung und ist, mehr und ist keine Bedrohung mehr für uns. Wisst ihr, was ich tragisch finde? Ich finde es tragisch, wenn jemand das, was Jesus für uns Menschen zu tun hat, mit dem Achselzucken entgegennimmt und nachher so weiterlebt wie vorher. Jesus hat sich an deiner und meiner Stelle demütigen, foltern und kreuzigen lassen, dass wir nicht verrebeln in der Hölle. Wenn Gott nicht in unser Leben eingegriffen hätte, dann gängen wir an einer rabenschwarzen Zukunft entgegen. Und manchmal leide ich darunter, dass all das bei mir auch so in den Hintergrund gedrängt wird. Dass ich mich über Kleinigkeiten im Alltag aufregen kann. Kleinigkeiten, die ja keine Bedeutung haben, neben dem Gross, was Jesus für mich zu tun hat. Ich hoffe einfach, dass der Heilige Geist an mir schafft, dass ich das alles richtig einordnen kann. Dass die Opfertat von Jesus mich ausfüllt und auch mein Denken und mein Handeln prägt. Wenn ich mir nämlich überlege, was da mit mir passiert ist, dass mich Jesus vor dem ewigen Tod bewahrt hat, dann werde ich ganz einfach von Herzen dankbar. Und da frage ich mich, was denn der Gott überhaupt an mir sieht, dass er sich über mir erbarmt hat und sogar seinen eigenen Sohn bestraft hat, dass ich das ewige Leben überkomme. Und je älter das ich werde und je länger das ich im Glauben stehe, desto mehr geht mir auf, was ich für ein Glückspilz bin. Ein Glückspilz, weil ich darf an Jesus glauben und weil ich kann wissen, dass meine Zukunft mal bei Gott im Himmel stattfindet. Das habe ich allein ihm zu verdanken. Da habe ich keinen Beitrag geleistet. Und diese Erkenntnis, die ruft doch nach einer angemessenen Antwort. Darauf muss ich doch reagieren, wenn da ein Gott ist, der mich wahrnimmt, so wie ich bin, und mich trotzdem lieb hat, mich so lieb hat, dass er sein Liebste für mich geopfert hat. Das Normale ist, dass ich über so einen Gott doch eigentlich alles wissen will. Das treibt mich förmlich dazu, in der Bibel zu lesen und in der Bibel zu forschen, was das für ein Gott ist. Und wenn der Gott mich so lieb hat, dann versuche ich doch auch, eine möglichst enge Beziehung zu ihm zu leben. Dann ist es doch das Normale, dass ich eigentlich die ganze Zeit mit ihm im Gespräch bleibe, im Gebet. Und wenn sich der Gott für meine Zukunft so eingesetzt hat und mir eine Tür in den Himmel aufgetan hat, wenn ich so gute Erfahrung gemacht habe unter seiner Leitung, dann ist es doch eigentlich naheliegend, dass ich mir wünsche, dass er mich auch im Alltag überall und jederzeit führt. Und wenn ich mir vorstelle, wie Jesus mit allen Sünden der ganzen Welt belastet am Kreuz gehangen ist und stundenlang fürchterliche Schmerzen gelitten hat, wenn ich mir vorstelle, wie sein Vater dabei musste zuschauen musste, dann geht mir auf, wie abscheulich schrecklich das Zünd für Gott muss sein. Und das hilft mir, den Versuchungen im Alltag besser zu widerstehen. Es hilft mir, dass ich aus Liebe zu dem Gott nicht absichtlich zündigen will, weil ich weiß, wie fürchterlich traurig ihn das machen würde. Und dann haben wir nochmal etwas überlegt. Wenn es jemanden gibt, wo es sich lohnt, dass man sich mit voller Energie für ihn einsetzt, dann ist das Jesus. Ich habe mir nämlich überlegt, zu was für einem Mensch, dass ich so viel Vertrauen hätte, dass ich mich mit vollem Einsatz für ihn könnte hingeben, einsetzen. Mit totalem Einsatz, mit voller Überzeugung und mit allem, was ich kann. Also, wie sich die für Amnesty International oder Greenpeace oder was alles gibt, also können einsetzen, das ganze Leben einsetzen, sozusagen. Was müsste das für ein Mensch sein, dass ich mich für ihn so könnte einsetzen könnte? So ein Mensch müsste zuerst einmal ein sehr überzeugendes Projekt haben. Er müsste eine Vergangenheit aufweisen können, wo man sieht, dass er bis jetzt noch alle seine Pläne, die er sich vorgenommen hat, hat können in Tat umsetzen. Das müsste eine Person sein, die intellektuell mässig alle anderen übertrifft. Einer, der Zusammenhänge in der Welt sieht. Einer, der eine totale Übersicht hat. Jemand, der auch die Macht hat, seine Projekte zu Ende zu führen. Eine solche Person müsste mich auch davon überzeugen, dass er es gut mit mir meint. Eine Person, die mir bewiesen hat, dass ich ihm etwas bedeute. Und jemand, wo ich spüren würde, dass meine bescheidene Mitarbeit auch geschätzt würde. Und da kenne ich nur jemanden, der das alles mit sich bringt. Das ist Jesus. Ich bin vollkommen überzeugt, dass es nichts Schöneres gibt, nichts Erfüllendes und Befriedigendes, als wenn wir für Jesus uns nützlich machen können. Wenn wir unsere Begabungen für ihn einsetzen können. Und wenn wir auf dieser Welt sozusagen im Auftrag von Jesus unterwegs sein können. Zum Schluss müssen wir uns noch ganz kurz über das Ende des Josia unterhalten. Der Josia hat sich mit aller Kraft für Gott eingesetzt, kompromisslos und radikal. Und das Ganze erst in der richtigen Haltung vor Gott. Wir haben gelesen, was Prophetin Hulda im Namen von Gott über den Josia gesagt hat. Ich lese das nochmal. Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nichts sehen, all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Das Versprechen hat Gott eingehalten. Gott hat den Josia aus dieser Welt entfernt, dass er das Elend, das nachher mit seinem Volk passiert ist, nicht hat müssen anschauen und nicht hat müssen miterleben. Und über das Ende vom König Josia heisst es im 2. König 23, Vers 29, nur ein Vers. Zu seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat. Das hat so an der Peripherie von Juda entlang geführt. Und der König Josia zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn in Megiddo, als er ihn sah. In der 2. Chronik, Kapitel 35, steht noch ein bisschen mehr Einzelheit über den Tod von Josia, wenn jemand das will, die Heiner nachlesen. Der Josia ist kein schöner Tod gestorben. Er ist von einem Pfeil in der Schlacht gegen den Pharao getroffen worden, schwer verletzt und an dieser Verletzung dann gestorben. Und auf den ersten Blick kann man nicht recht verstehen, wieso der Josia auf so eine traurige Art und Weise müssen sterben. Und vor allem, wieso, dass er schon so früh müssen sterben. Er war erst 39. Und das, obwohl doch Gott so eine hohe Meinung hat vom Josia. Der Tod vom Josia war keine Strafe von Gott, sondern Bewahrung. Gott hat den Josia davor bewahrt, dass er miterleben musste, was mit seinem Volk nachher Schreckliches passiert ist. Aus Liebe zum Josia hat Gott ihn zu sich genommen. Von was der Josia verschont worden ist, das sehen wir am Schicksal, das seine Nachfolger durchmachen mussten. Die vier letzten Könige von Juda sind zwei Söhne und zwei Enkel von Josia. Die haben sich wieder von Gott abgewendet und haben nicht nach Gott gefragt. Alle vier mussten erleben, wie sie in Abhängigkeiten von mächtigeren Königen geraten sind. Alle vier sind als Könige abgesetzt worden und ins Gefängnis gesteckt worden. Drei von ihnen sind im Gefängnis dann auch gestorben, die sind nicht mehr rausgekommen. Einer ist nach 37 Jahren Gefängnis als alter Mann wieder rausgekommen. Sie haben den ganzen Untergang vom Volk Juden miterleben müssen. Wie Jerusalem erobert, der Tempel zerstört worden ist, wie es viele Tote gab, Frauen, Kinder, Jung und Alt. Und wie schlussendlich das ganze Volk in die Verbannung auf Babylonien abgeführt worden ist. Ganz schrecklich. Und wenn wir das schwere Schicksal von diesen vier Königen anschauen, dann wird uns klar, dass der frühe Tod von Josia eigentlich ein Akt der Liebe von Gott war. Und wenn wir schon wissen, was Gott für eine Bilanz über das Leben von Josia gezogen hat, dann können wir sicher sein, dass der Josia ins ewige Leben bei Gott im Himmel eingegangen ist. Gott hat seinen Lieblingskönig, wenn man so will, verschont und zu sich genommen, obwohl er eigentlich noch viel zu jung war. Der frühe Tod von Josia ist ein Hinweis, dass es ein Ausdruck der Liebe von Gott könnte sein, wenn ein gläubiger Mensch viel zu früh sterben muss. Aus unserer menschlichen Perspektive ist das schwer zu verstehen, weil man normalerweise nicht sieht, von was ein Mensch bewahrt worden ist. Aber so, wie wir Gott kennen, sollte man eigentlich genug Vertrauen haben, zu wissen, dass er seine Gründe hat und dass er genau weiß, was er macht. Die Voraussetzung, dass es gut rauskommt, ist allerdings, dass wir selber wissen, dass unser Leben nach dem Tod von dieser Welt in der Ewigkeit dann weitergeht. Und dafür müssen wir das ewige Leben wählen. Und das ewige Leben, das wählen wir, wenn wir an Jesus Christus als unseren Erlöser glauben. Nochmal der Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die interessante Geschichte, die Lebensgeschichte von König Josia. Und es ist ja schon ein grosses Geheimnis, wieso diese Geschichte uns so übermittelt worden ist. Und wenn wir sehen können, was dort alles passiert ist und dass wir es in unsere Zeit übertragen können, wir stehen genau gleich da vor dir, wie die Leute zu selber Zeit, zur Zeit vom König Josia. Und danke, Herr, dass du zu uns auf die Welt gekommen bist, dass du für uns Gesetz erfüllt hast, dass wir eine Aussicht haben auf das ewige Leben und hilf uns doch, dass wir dich als Erlöser können sehen und annehmen und können wissen, dass wir das ewige Leben bei Gott im Himmel dürfen haben. Und Herr, bitte hilf uns doch, dass uns das im Innersten gross wird, dass wir eine angemessene Antwort haben auf das alles, was du tun hast für uns. Dass wir einsehen, wie schön und lebenserfüllend das es doch ist, wenn wir für dich unterwegs sein können. Du hast uns Begabungen gegeben und hilf uns, dass wir die für dich einsetzen, nicht für uns behalten. Und ja, danke, dass wir wissen können, dass da ein lebendiger Gott im Himmel ist, der die Übersicht hat, der weiss, was er macht, der Gründe hat, um Sachen durchzuführen, wo wir im Moment nicht einsehen, für was es gut ist. Aber wir vertrauen auf dich und wir loben und preisen dich als den mächtigen, grossartigen und liebevollen Gott im Himmel. Amen.